Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wenn ihr zufällig einen alten VW Golf fahrt und davon wurden immerhin fast 3 Millionen Stück gebaut, also so unwahrscheinlich ist das überhaupt nicht, dann könnte es sein, dass ihr mit einem richtigen Stück deutscher Geschichte rumfahrt. Denn für die Motorblöcke des Golf 6 hat VW im Jahr 2008 tatsächlich Stahlreste aus dem Palast der Republik in Berlin verbaut. Da war der gerade frisch abgerissen worden. Und den Stahl, den konnte man ja noch ganz gut weiter benutzen. Davon ist übrigens ein Teil auch nach Dubai verkauft worden und wurde in den Burj Khalifa verbaut. Das ist das höchste Gebäude der Welt. Also der Palast der Republik lebt weiter, nicht nur in den Erinnerungen, sondern auch tatsächlich materiell. Vor 50 Jahren wurde der Grundstein gelegt für den Palast der Republik, einen der Prachtbauten der DDR. Und dieses Gebäude, das längst nicht mehr steht, das gucken wir uns in dieser einen Stunde History aber mal an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, Steffi.
Bevor wir aber reden über den Palast der Republik, reden wir kurz noch über uns. Wir sind nämlich noch live unterwegs in diesem Jahr und du möchtest das erste vorstellen.
Das mache ich sehr gerne und zwar am 2. November sind wir in Ilmenau. Da geht es um die Insulaner, einer Kabarettgruppe nach dem Zweiten Weltkrieg in West-Berlin. Wir treffen uns in der Festhalle Ilmenau um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmelden könnt ihr euch unter anmeldung.deutschlandradio.de.
Und am 22.11., da sind wir in Nordhausen-Sondershausen und sprechen über den Tod Karls des Großen. Auch hier anmeldung.deutschlandradio.de. So, kommen wir zum Palast der Republik. Der stand ja in Berlin auf der Spreeinsel in Mitte, direkt gegenüber des Berliner Doms und dem Roten Rathaus. Und dass das ein Filetstückchen war, dieses Grundstück, das hat ja nicht erst die DDR-Führung gemerkt. Also auch da hat schon vorher etwas gestanden. Wann wurde denn zum ersten Mal dort gebaut, Matthias?
Also der wichtige Name in diesem Zusammenhang ist Friedrich II. Und der war Markgraf und Kurfürst von Brandenburg. Und zwar von 1437 bis 1470, also schon ziemlich lange her. Seine Residenz war in Berlin und in Köln mit Doppel-L. Köln ist heute ein Stadtteil von Berlin. Und der ließ das erste Schloss erbauen, und zwar im Jahr 1451. In den folgenden Jahren wurde das dann befestigt und dann glich es eigentlich mehr einer Burg. Aber Herrscherwechsel waren ja auch oft Wechsel in Kunst und Kultur. Und so kam es dann im 16. Jahrhundert zu Kurfürst Johann Georg. Und der ließ das alte Schloss abreißen und dafür einen Renaissancebau erstellen.
Und dieses Stadtschloss, ist das denn nicht ständig durch Kriege in Mitleidenschaft gezogen worden? Oder ist Berlin da an der Stelle immer verschont geblieben?
Nein, Berlin ist ganz und gar nicht verschont geblieben. Im 30-jährigen Krieg hat zwar Kurfürst Georg Wilhelm versucht, Brandenburg herauszuhalten, aber sein Land war letztendlich der Hauptkriegsschauplatz. Es gab massive Verwüstungen, das Schloss verfiel, es war beschädigt und der große Kurfürst Friedrich Wilhelm, der ließ es dann wieder herrichten und im Inneren ausbauen. Und anschließend gab es aber große Veränderungen für Brandenburg und natürlich auch für den Kurfürsten.
Nämlich welche?
1701 ist das Datum, da wurde nämlich das Königreich Preußen gegründet. Kurfürst Friedrich III. Hatte dem deutsch-römischen Kaiser im Spanischen Erbfolgekrieg sich als Bündnispartner angeboten. Und dafür hat er die kaiserliche Erlaubnis bekommen, außerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation ein Königreich in Preußen zu gründen. Das war 1701. Und daraus wurde später das Königreich. Und dieses Königreich brauchte in Berlin natürlich ein repräsentatives Schloss. Und das wurde erbaut vom berühmten großen Kurfürsten und dessen Sohn Prinz von Preußen, Christian Ludwig. Der war begeistert von Musik und er kannte Johann Sebastian Bach. Und jener Johann Sebastian Bach komponierte die 6 brandenburgischen Konzerte und die hören wir jetzt. Und das Tolle ist, 1721 wurde im Stadtschloss zu Berlin eben das uraufgeführt, die brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach.
Tja, hätten wir jetzt noch länger reinhören können, war schön. Jetzt reden wir aber weiter. Der Nachfolger von Friedrich I. war dessen Sohn Friedrich Wilhelm I. Und der hatte für Kunst und Kultur aber nicht ganz so viel übrig. Ne?
Ja, das Dumme ist, die heißen alle Friedrich Wilhelm oder Friedrich oder Wilhelm. Jedenfalls, der war das krasse Gegenteil. Der hatte auch den Beinamen der Soldatenkaiser. Und er machte aus Preußen eine Armee, die sich einen Staat leisten konnte. Das jedenfalls hat der Militärschriftsteller Georg Heinrich von Behrenhorst dereinst gesagt. Der investiert also alle alle seine Ressourcen in den Aufbau des preußischen Militärs und außerdem er verschenkt das Bernsteinzimmer an den russischen Zaren Peter den Großen. Fortan war es also im Katharinenpalast in St. Petersburg.
Klingeling, das Bernsteinzimmer, das habe ich doch schon im Zusammenhang mit Herrn Dr. von Hellfeld auch schon mal gehört.
Ja, ich wusste, dass du da jetzt kommst, das ist furchtbar. Also sagen wir mal so, das Bernsteinzimmer ist verschollen und ich habe es natürlich auch versucht zu finden, aber ohne Erfolg, das habe ich ja auch schon bitterlich zugeben müssen. Deshalb ist es ja auch immer noch verschollen. Jedenfalls sagen viele, es sei im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, aber ich sage einfach mal, nichts Genaues weiß man nicht.
Hast ja noch ein paar Jährchen, um es nochmal zu suchen. Im Zweiten Weltkrieg wurde dieses Schloss zerstört. Wie ist denn die DDR-Führung damit umgegangen?
Also es gab eine heftige Debatte über die Frage abreißen oder stehen lassen und wieder aufbauen. Und der damalige starke Mann im Staate war Walter Ulbricht. Der wollte den Abriss und dafür wollte er einen Kundgebungsplatz bauen, auf dem, Zitat, der Kampfwille und Aufbauwille unseres Volkes Ausdruck finden kann. Aber damals haben auch schon viele Architekten und Kunsthistoriker gesagt, das ist ein bedeutendes Bauwerk, das erhalten werden muss, aber es nützte nichts. Anfang Mai 1951 war der Schlossplatz geräumt und leer.
Denn ein Jahr vorher, 1950, da hatte die DDR-Führung beschlossen, das Schloss zu sprengen. Und danach blieb der Platz dann leer. Er wurde jahrelang für sozialistische Aufmärsche und Demos genutzt. Aber dann 1973, vor 50 Jahren, da wurde der Grundstein gelegt für den Palast der Republik. Esther Körfgen berichtet.
Wir legen heute den Grundstein für den Palast der Republik.
Es ist der 2. November 1973 und es gilt, eine gähnend leere Fläche zu füllen im Herzen der Stadt.
Für ein schönes, ein bedeutendes Bauwerk im Zentrum der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin.
In Moskau und Paris entstehen gerade repräsentative Kultur- und Kongresszentren und in West-Berlin wird das ECC geplant. Die DDR soll mithalten können, also will Honecker auch so etwas haben und damit Bürgernähe demonstrieren.
Unsere sozialistische Kultur wird hier ebenso eine Heimstatt finden wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen.
Rund 1300 Bauarbeiter sind nun ständig vor Ort. Sie kommen aus allen Teilen des Landes, auch aus Sachsen. Wenn Sie Palast sagen, hört sich das mehr wie Ballast an, was schnell vom Volksmund übernommen wird. Schließlich kostet der Bau das 3- bis 4-fache des ursprünglich kalkulierten Preises. Und für kein noch so kleines Bauprojekt im Land sind noch Bauarbeiter zu kriegen.
Drum sei der Richtspruch, Friede unserem Palast. In Volkeskraft zum Wohl des Volkes baut.
Dafür ist schon 2 Jahre später Richtfest. Und Oberbaumeister Oskar Zimmermann ist zum Reimen zumute.
In ihm wird Frohsinn wohnen und auch Glück. Denn hinter diesen festen Marmorsteinen, da steht das Herz der ganzen Republik.
Nach nur 3 Jahren Bauzeit ist der Palast fertig. 180 Meter lang, 32 Meter hoch. Ein Riesenquader aus weißem Marmor und Bronzeglas. Im Rundfunk der DDR pflichtschuldigst bejubelt.
Auf den ersten Blick Rendezvous mit dem Palast der Republik, heißt es nun in unserem Programm.
Präsentiert sich das Haus des Volkes in seiner vollen Schönheit, möchte ich sagen, in einer froh gestimmten, modernen, unübertriebenen Eleganz.
Errichtet mit dem Marmor des Erkämpften, dem Stahl der Konzentration. In seinen Sälen wird es Gedanken fördern wie ein Bergwerk Kohle.
In seinen unwahrscheinlich mannigfaltigen Funktionen wird der Palast ein Haus der offenen Tür für die ganze Bevölkerung sein.
Draußen prangt das Wappen der DDR, Hammer und Sichel im Ehrenkranz. Drinnen leuchten fast 10.000 Kugellampen, weshalb der Palast heimlich Erichs Lampenladen genannt wird. Das imposante Hauptfoyer, grauer und roter Granitboden, an den Wänden großformatige Gemälde von DDR-Künstlern zum Thema »Wenn Kommunisten träumen«. Davor lange rote Ledersofas. Die Menschen lieben diesen Palast des Volkes. Sie besuchen in Scharen die Mokka-Bar, das Theater und die Bowlingbahn und genießen das Essen in den Restaurants.
Was wir dort bestellt haben und gegessen haben, das waren Wachteleier auf Zungensalat als Vorspeise und anschließend ein Ragoufeng. Und dann haben wir als Hauptgang gespickte Rindslende gewählt auf bördländische Art, Kartoffelbällchen oder Pommes frites.
Ein Hauch der großen, weiten Welt weht hier. Der große Saal glänzt mit westlicher Hightech. Wände lassen sich heben und senken. Die Tanzfläche ist schwenkbar. Die beliebte Fernsehsendung Ein Kessel Buntes wird hier aufgezeichnet. Die Tickets dafür sind ebenso begehrt wie die für die vielen Konzerte.
Wir spielen hier heute Abend für den Frieden. Wir finden das total spitzenspitze, dass wir hier sind.
Udo Lindenberg und Harry Belafonte treten hier auf, Santana und Karat sowieso. Und dann sind da ja noch die politischen Veranstaltungen. Ein paar Mal im Jahr tagt die Volkskammer und alle paar Jahre finden SED-Parteitage statt.
Aus dem Zentrum unserer Hauptstadt Berlin grüßen wir das Sowjetvolk und den unermüdlichen Kämpfer für den Frieden der Welt, Leonid Iljitsch Brezhnev.
14 Jahre lang ist der Palast ein gut besuchtes Haus. Mehr als 60 Millionen Menschen werden hier gewesen sein. Bis zur Wende. Da taucht das Wort vom Ballast der Republik wieder auf, wegen des Asbests, das beim Bau damals reichlich verspritzt wurde. Das Urteil lautet Schließung. Da helfen auch keine Proteste der 1700 Palastmitarbeiter. Und schließlich Abriss. Wieder gibt es Proteste. Tausende Unterschriften werden gesammelt. Namhafte Künstler veranstalten spektakuläre Kulturveranstaltungen. Nichts hilft. 2008 erinnert nur noch eine grüne Wiese an den Palast des Volkes.
Das traurige Ende von Erichs Lampenladen. Esther Körfgen war das über den Palast der Republik, von der Grundsteinlegung bis zum Abriss. Moritz Hohlfelder ist Kulturjournalist und er hat ein Buch geschrieben über den Palast. Hallo, Herr Hohlfelder.
Hallo.
Warum hat sich denn die DDR-Führung dazu entschieden, den Palast der Republik überhaupt zu bauen?
Ja, das Ganze fiel in die Zeit eines Umbruchs in der DDR-Führung, muss man sagen. Und zwar ist im Mai 1971 Walter Ulbricht abgelöst worden. Lange Zeit Generalsekretär der SED und damit eben auch Staatsführer. Und man war unzufrieden mit ihm aus verschiedenen Gründen. Und den löste dann Erich Honecker ab, den wir ja alle auch noch bis zum Schluss mitbekommen haben, bis zum Ende der DDR. Und im Zuge dieses Führungswechsels, also erstmal innerparteilich, wurden plötzlich auch außenpolitische Wünsche wahr. Denn die Berlin-Frage wurde damals geregelt, also die Anerkennung der Souveränität der DDR durch die nicht-sozialistischen Staaten. Und plötzlich stand man damit auf eigenen Füßen. Das war ja bis dahin nicht so gewesen. Und Honecker unterzeichnete dann im September 1971 das Vier-Mächte-Abkommen und gut ein Jahr später dann den Grundlagenvertrag, mit dem die Bundesrepublik ihren deutschen Alleinvertretungsanspruch gegenüber dem westlichen Ausland aufgab. Das war damals ja fast eine Sensation oder es war schon sehr entscheidend, denn damit war der Weg bereitet für die offizielle Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO. Das passierte dann 1973. Und die DDR war jetzt gewissermaßen gesellschaftsfähig geworden und die deutsche Wiedervereinigung damit damals erst einmal in weite Ferne gerückt. Und Mitte der 70er Jahre galt die Deutsche Demokratische Republik deswegen eben dann als außenpolitisch vernetzt und auch als ernst zu nehmen. Das internationale Interesse richtete sich jetzt dann auch verstärkt eben auf Ostberlin als dem Schaufenster des deutschen Sozialismus, so wurde das damals gesagt. Und da bekam dann die DDR-Führung eben so einen Ehrgeiz, diese Auslage, also dieses Schaufenster noch einmal umzugestalten. Man muss sich das damals so vorstellen, nordöstlich des Lindenkorsos, also der schönen Straße unter den Linden, war letzten Endes öde. Da war nichts.
Okay.
Da gab es zwar dann den modernen Alexanderplatz, auch so ein Aushängeschild, ein bisschen weiter nördlich dann noch, aber zwischen Lindenkorso und Alexanderplatz war nichts. Und diese trostlose Leere, die wollte man dann eben füllen. Und
mit was Schönem.
Mit was Schönem.
Ja.
Man war damals die achtgrößte Industrienation weltweit. Und das war dann Ansporn, eben diesen Palast zu bauen, der eben anfangs gar nicht nach innen geplant war, sondern eher eben so für die Außendarstellung.
Alleine das Ganze schon Palast der Republik zu nennen, ist ja eigentlich schon ein Zeichen, ne? Was sollte denn damit sonst noch so zum Ausdruck gebracht werden, mit diesem Gebäude, mit dem Palast?
Naja, das Wort Palast ist natürlich in der DDR oder überhaupt in allen sozialistischen Staaten immer ganz anders noch verankert gewesen, weil es gab ja an vielen Stellen diese Volkshäuser, die teilweise dann eben auch, um das Volk hochzuhalten. Okay, das war auch immer so ein bisschen natürlich ein Betrug im Worte, denn das Volk war ja nie wirklich entscheidend. Aber man nannte diese Häuser dann eben auch Palast des Volkes. Und in diesem Fall hat man dann natürlich auch, um den eigenen Anspruch und um die Strahlkraft dieses Gebäudes zu betonen, hat man dann also sich auf den Palast der Republik geeinigt gehabt. Und interessant ist es schon, weil also damals innenpolitisch die ersten 5 Jahre von Honecker, die galten so als Liberalisierungsphase. Und da wurde dann auch auf dem 8. Parteitag, Juni 1971, eine tolerantere Kulturpolitik von Honecker verkündet. Es dürfe keine Tabus mehr in der Kunst geben und bei den Künstlern in der DDR keimte Hoffnung auf. Und der Palast der Republik sollte in diesem Zusammenhang dann eben so ein bisschen das strahlende Symbol, eben der Palast dieses Aufbruchs werden, ein Haus quasi fürs Heimatgefühl und für die Identifikation mit dem eigenen Staat, der eben dann doch vielleicht ein bisschen besser hätte sein können, als manche glauben wollten. Also ein Haus als Ausnahme von der Regel. Und ja, man muss sagen, das hat anfangs natürlich auch so geklappt. Also es war dann ganz lustig, dass man wirklich so einen 5-Jahres-Plan erstellt hat, wann dieses Haus fertig sein soll. Also 1971 gab es quasi den Startschuss. Der Parteitag 1971 hatte stattgefunden. Normalerweise gibt es alle 4 Jahre oder gab es in der DDR alle 4 Jahre einen Parteitag. Und den nächsten wollte man dann aber unbedingt schon im Palast der Republik feiern. Das heißt, der hätte eigentlich 75 fertig sein müssen. Das war relativ schnell klar. Das klappt nicht. Also hat man den Parteitag um 1 Jahr verschoben auf 76. Und da war der Palast dann auch tatsächlich fertig im April 76. Und dann konnte man auch schon den 1. Mai, also den großen Kampftag der Arbeiterbewegung im Umfeld des Palastes feiern.
Ja, Wahnsinn. Also das kennt man von heute gar nicht mehr, dass Bauten plötzlich früher fertig werden oder schneller fertig werden, als man das vielleicht so gedacht hat. Ne? Wir haben schon einiges gehört im Beitrag eben über den Palast der Republik, dass man da zum Beispiel Wachteleier auf Zungensalat essen konnte. Das gab es wahrscheinlich bei vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern zu Hause sonst eher nicht so. Es gab da Konzerte, ein Kessel Buntes wurde aufgezeichnet. Was können Sie uns sonst noch darüber erzählen, wie der Palast der Republik genutzt wurde?
Naja, das Interessante an dem Haus ist, dass er eben zweifach genutzt wurde. Also zum einen war es der Sitz der DDR-Volkskammer, also dort, wo das Parlament quasi zusammenkam. Man kann sich das einfach auf unsere Zeit übertragen, so vorstellen, Reichstag in Berlin, Parlament, Bundestag und im selben Haus ist sozusagen die Arenen oder was auch immer, die es in Berlin jetzt aktuell gibt, die großen Sport-, Kultur-Veranstaltungssäle, im selben Haus findet das statt. Also im Reichstag geht man auch, um ein Basketballspiel zu sehen, oder in den Reichstag geht man, um irgendwelche großen Konzerte zu sehen. So war dieses Haus geplant.
Ist doch eigentlich eine gute Idee, oder?
Ich finde es super. Und der DDR-Dramatiker Rainer Kerndl hat es rückblickend in einem Text für das Buch »Der Palast muss weg, weg, weg«, also der wurde ja dann eben abgerissen, mal so zusammengefasst. Und das finde ich, beschreibt es wirklich schon sehr schön. Zitat: »Wie selten in einem Haus war unter dem Dach des Palastes die Realität der DDR mit all ihren Widersprüchen vereint, der Alltag der Leute mit ihren privaten Freuden und Kümmernissen, wie mit der protokollsüchtigen Demonstration ihrer Politik. Es waren Bilder und Verse und Konzerte und Parteitage und Komödie Wand an Wand mit Familienfeten.« Also das Haus, das war letzten Endes so ein bisschen wie so ein Bauchladen, in dem man alles gefunden hat. Also es gab ja dann auch später dort Punkkonzerte, die ganzen DDR-kritischen Stücke von Heiner Müller wurden dort teilweise uraufgeführt. Also ein Haus, wie man sich es eigentlich wünschen würde, so im Sinne von eben alle Widersprüche sind dort vereint und schaffen was Neues. Also es gab eigentlich gar keine Hierarchie in diesem Haus, und das hat man auch architektonisch gesehen. Also es gab ja 3 Kuben, links, wenn man davor gestanden ist, die Volkskammer, rechts dieser große Saal für die Veranstaltungen und in der Mitte dieses Foyer, was zugleich Flaniermeile war, Café, wo man eben die Wachteleier essen konnte und tolle Eisbecher und so weiter, die sehr beliebt waren. Und dann gab es ja im Untergeschoss, wo ursprünglich mal eine Sauna hinkommen sollte, gab es eine Disco, die auch legendär war für die DDR, also auch für die damalige Zeit. Zeit mit Lichtspielen und sich drehenden Tanzflächen und so weiter. Also wie gesagt, das übersetzt eine Disco im Reichstag, also unter dem Bundestag sitzend, das würde man gar nicht machen, aber die haben das damals gewagt.
Und das wurde ja tatsächlich auch angenommen, ne, von der Bevölkerung.
Ja, sehr. Also der Palast der Republik war eigentlich das Haus, was man als DDR-Bürgerin oder Bürger zumindest einmal in seinem Leben besucht haben wollte. Also da kamen auch viele aus der Provinz sozusagen nach Berlin gefahren, um einmal im Palast der Republik gewesen zu sein. Man konnte dann da über 8 Freitreppen, 16 Rolltreppen durchs Haus flanieren, 34.000 Quadratmeter textile Bodenbelege, 1.386 Quadratmeter Pflanzkästen, 2.500 Türen, 64 WCs und. Also das war schon ein tolles Haus. Also da haben sie schon geklotzt statt gekleckert, wie sonst so oft in der DDR. Das war ihnen wichtig. Dann gab es dort tolle Kunstausstellungen. Also wer wollte, konnte im Mikrokosmos des Palastes quasi den Makrokosmos der DDR in all ihren Unvereinbarkeiten entdecken. Und deswegen war das auch wirklich dann ein Haus des Volkes. Also das Volk hat diesen Palast dann angenommen und auch irgendwie besetzt, kann man fast schon sagen. Und die Bevölkerung hat es genossen, diese Widersprüche der gesamten DDR dort auch zu leben. Also das war ein Gebäude, zwar mit übergestülpter Staatsideologie, aber der widerständige Geist sozusagen, der leise Unzufriedenen, konnte sich dort auch einnisten. Und der Sozialismus wurde dort tatsächlich auf eine Art auch im positiven Sinne gelebt, weil das Haus des Volkes eben auch wirklich vom Volk genutzt, besetzt wurde und teilweise natürlich auch im Widerstand gegen die Politik und gegen die Staatsmacht.
Ein Haus, das für alle und für alles gedacht war in der DDR. Und Moritz Hohlfelder hat es gerade gesagt, einmal im Leben musste man mindestens fahren in den Palast der Republik. Moritz Hohlfelder ist Kulturjournalist und hat ein Buch geschrieben über den Palast der Republik, Aufstieg und Fall eines symbolischen Gebäudes. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Matthias, lass uns noch mal ein bisschen zurückspringen in der Zeit. Zwischen der Sprengung des Stadtschlosses 1950 und der Grundsteinlegung des Palasts der Republik 1973, da liegen ja ein paar Jährchen. Wie wurde denn das Grundstück in dieser Zeit genutzt?
Von heute aus betrachtet ist es eigentlich kaum zu glauben, denn der ganze Platz wurde mit Split bedeckt, gelegentlich genutzt als Platz für Massendemonstrationen oder Militärparaden, umbenannt in den Marx-Engels-Platz, mit einer Tribüne für die Mächtigen des Staates versehen, die Anfang der 1960er Jahre entstand, genau wie das Staatsratsgebäude am Schlossplatz 1. Das Portal dieses Gebäudes war das Portal 4 des ehemaligen Stadtschlosses. Von dort, so jedenfalls die Legende, habe Karl Liebknecht im November 1980 die Sozialistische Republik ausgerufen. Das Portal war für die DDR-Führung ein Symbol der Arbeiterklasse. In Wahrheit aber hat Liebknecht die Sozialistische Republik vor dem Schloss im Garten ausgerufen und ist dann anschließend zu einem Fenster des Portals gegangen. Tatsächlich aber hat 1914 Kaiser Wilhelm II. Von dort aus die Balkonrede gehalten und den Eintritt Deutschlands in den Ersten Weltkrieg verkündet.
Richtig lange benutzt wurde der Palast der Republik nicht. Das lag erstmal am Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung und vor allem daran, dass man sich mal anguckte, was wurde denn da eigentlich alles so verbaut in Erichs Lampenladen. Und da sind wir wieder beim Stichwort Ballast der Republik, haben wir eben schon gehört. Es stellte sich nämlich raus, im Palast der Republik steckten hunderte Tonnen Rohasbest. Und da wissen wir ja heute, das ist nicht so richtig gut für die Gesundheit.
Und deswegen wurde er 1990 geschlossen und in den kommenden Jahren wurde das Gebäude entkernt. Der Asbest wurde entsorgt. Weil es aber immer noch nicht so ganz klar war, was mit dem Ding nun eigentlich werden soll, begann man im Frühjahr das Gebäude wieder zu nutzen.
Ja, für Kunstausstellungen und für Theateraufführungen zum Beispiel. Die Theaterproduzentin Amelie Deufelhardt, die hat in dieser Übergangszeit den Palast der Republik bespielt. Heute ist sie Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. Hallo Frau Deufelhardt.
Ja, hallo.
Sie haben den Palast der Republik ab 2004 bespielt. Da wurde er dann gar nicht mehr so genannt, sondern das Projekt nannte sich dann Volkspalast. Erinnern Sie sich noch daran, als man Ihnen damals diese Aufgabe übertragen hat? Was ging da in Ihnen vor? Was haben Sie da gedacht?
Es war eigentlich ein sehr langer Weg, bis wir den Palast der Republik bekommen haben, also vom Bund, das ist eine Immobilie des Bundes, weil niemand wollte, dass der jemals wieder bespielt wird. Der sollte ja eigentlich abgerissen werden und wurde dazwischen mal, ich sag mal in Anführungszeichen, saniert. Also der Asbest wurde rausgenommen Und das war dann aber eigentlich schon der Beginn des Abrisses, weil so wie wir den Palast dann vorgefunden haben, bestand er nur noch aus Stahl, Glas und Beton, also keine Heizung. Also alles, was da jemals drin gewesen war, war draußen. Und in einem sehr langen Prozess, der fing an mit einem Verein, den wir gegründet haben, der hieß Zwischenpalastnutzung, ist es dann uns tatsächlich gelungen, dass wir 2003 zum ersten Mal reinkamen und 2004 dann zur großen Bespielung und auch 5 als Volkspalast. So wie wir das geschafft haben, es hat sich sehr gut angefühlt. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz, wie wir verkündet haben, dass wir den Palast der Republik bespielen werden. Ich glaube, da waren 200 Journalistinnen, kann man sich als Kulturveranstalterin fast nicht vorstellen. Also ja. So viele kommen halt meistens nicht. Und es war schon eine große Nachricht, nicht nur für Berlin.
Warum war Ihnen das so wichtig, den Palast der Republik zu nutzen?
Also ich habe ja die Sophiensäle zu dem Zeitpunkt geleitet. Und wir waren ja mitten in Berlin-Mitte, das damals noch nicht so teuer und so exklusiv war wie heute, aber ein bisschen schon auf dem Weg dahin. Und waren dadurch umgeben natürlich auch von Geschichten aus dem Osten, Ostbiografien und so weiter. Und wir haben uns auch viel mit so, also auch schon in den Sophiensälen mit so Gebäuden beschäftigt, die plötzlich leer standen, Kaufhäusern, ehemaligen Schlachtereien. Also wir haben viel Projekte im öffentlichen Raum auch gemacht. Das mache ich auch bis heute. Der Anlass für mich war, dass Christian von Borries, ein Musiker und Komponist und Musikkonzeptionalist, zu mir kam und sagte, er will Wagner im Palast der Republik machen, also Wagner-Opern. Ein bisschen dekonstruierte Wagner-Opern, könnte man sagen. Und dann hat er gesagt, ja, du bist ja meine Produzentin, also du klärst den Palast, ich mache das Projekt. Und ich habe natürlich gesagt, vergiss es einfach, den Palast, das haben schon viele versucht, da kommen wir nicht rein. Mhm. Das will die Regierung nicht. Und dann haben wir noch andere PartnerInnen gesucht, beziehungsweise Philipp Oswald hat sich beschäftigt, damals als Architekt mit dem Potenzial von Zwischennutzungen. Der war auch sehr interessiert am Palast der Republik und die Staatsoper interessanterweise, also ich würde mal sagen, das edelste, damals die edelste Off und die edelste Hochkulturinstitution haben gemeinsam an einem Strang gezogen, Sophiensäle und Staatsoper, beide in Mitte. Und die Staatsoper wollte ein Projekt mit Marina Abramović machen. Und das war eigentlich der Kern, Staatsoper am Anfang, Sophiensäle und Philipp Oswald. Der hat dieses große Projekt Shrinking Cities damals für die Kulturstiftung des Bundes gemacht. Und wir haben angefangen, uns jede Woche zu treffen, dann, nachdem wir erst dachten, wir konkurrieren, haben wir uns dann entschieden, wir arbeiten lieber zusammen und haben auch schnell gemerkt, dass unsere Einzelprojekte, die wir jeweils vorhatten, also Oswald wollte diese Ausstellung zu Shrinking Cities machen, ich wollte eben diese Wagner-Oper machen und die Staatsoper des Marina Abramović-Projekt, dass wir, wenn wir uns zusammenschließen, eine bessere Chance haben. Und dann haben wir eben zusätzlich noch viele Künstlerinnen, die in Berlin immer Gebäude zwischengenutzt hatten, dazugenommen. Eigentlich so die ganze Zwischennutzungsszene, auch die Clubszene, BMF war auch stark involviert.
Und was hat dann genau stattgefunden?
Es hat richtig viel stattgefunden. Also erst 2003 hat eben dann diese Wagner-Oper, Wagner-Komplex stattgefunden. Aber dann die Volkspalastbespielung, die von August bis November ging.
Was war das genau?
Das war eigentlich sowas wie ein riesiges Festival, also mit vielen hunderttausend Zuschauerinnen, das aber darauf basiert hat, eigentlich war jedes einzelne Projekt neu. Wir hatten auch nicht besonders viel Geld, muss man dazu sagen. Die meisten Künstlerinnen hatten so viel Lust, da mitzumachen, dass sie es entweder aus ihren eigenen Förderungen bezahlt haben, die Projekte, und auch teilweise für sehr wenig Geld gespielt haben. Und es war ein riesiges Festival mit lauter Neuproduktionen, die sich aber alle mit dem Palast der Republik beschäftigt haben. Es war eigentlich ein ortsspezifisches Festival, was sich, egal, entweder mit der Geschichte des Palastes der Republik oder mit der Vorgeschichte des Schlosses oder mit der Nachgeschichte, da gab es einen roten Teppich, da gab es eine Stretch-Limousine, die immer um den Schlossplatz rumgefahren ist. Da gab es eine Installation, die ganz toll war, da haben wir öffentlich dazu aufgerufen, DDR-Lampen mitzubringen. Also wer irgendeine Lampe, eine Stehlampe oder eine Nachttischlampe aus der DDR mitbringt, aus der ehemaligen bekommt freien Eintritt, und haben so eine, glaube ich, waren 100 oder 200 Steckdosen am Boden. Das war quasi die Grundlage.
Da gab es einen riesen Stromausfall wahrscheinlich dann.
Das hat geklappt, und dann haben die ganzen Leute, da es ist ja kein Starkstrom, den man braucht für Lampen, haben die ihre Lampen eingesteckt. Und der Palast hieß ja Erichs Lampenladen. Das heißt, wir haben den Lampenladen in den dekonstruierten Palast wieder zurückgebracht. Aber dann hat zum Beispiel Raumlabor Berlin, Goldener Löwe und in Venedig Biennale und so ganz bekannte performative Architekten sind. Die haben, das war vielleicht das allerbekannteste Projekt, die sogenannte Fassadenrepublik gemacht, wo im Erdgeschoss des Palastes der Republik eine Wasserrepublik eingerichtet wurde. Also Wasserstraßen auf 1000 Quadratmetern und dann verbunden mit allen Teilen, die eine Stadt ausmachen. Also es gab eine Universität, die hat unter anderem Bruno Flierl geleitet, der der wichtigste Architekturkritiker und Theoretiker der DDR war. Dann gab es natürlich ein Nachtclub, Hotel. Also es gab alles, was so Schulen, Universitäten, alles, was so eine Stadt eben ausmacht.
Ja.
Und man konnte in der Stadt nur mit so Paddelbooten durchfahren. Also das heißt, draußen am Schlossplatz, wo man sich ein Ticket kaufen konnte, waren die ganze Zeit in den Wochen, in denen wir das gemacht haben, riesige Schlangen, weil jeder wollte rein, aber die Kapazitäten, weil man ja nur mit Bötchen da durchfahren konnte, waren begrenzt.
Also die Resonanz des Publikums war gut, sehr gut, höre ich da so richtig raus.
Ich habe Blixer Bargeld angerufen, der war gerade in China, der wohnte damals in China und habe gesagt, Blixer, ich habe den Palast, du musst ein Konzert machen, einstürzende Neubauten. Kastorf war da, der hat Berlin-Alexanderplatz, was eine Inszenierung aus Zürich war, hat der mit reingebracht. Sascha Walzwart hat so eine Raumerkundung gemacht. Also es gab wahnsinnig viele Projekte, aber es gab einfach auch ganz viele Künstler so aus der freien Szene, aber auch so eine Mischung von solchen mit internationalem Ruf. Aber wir haben auch so Sachen gemacht, so aus der Populärkultur, so halbe Sportevents. Und wir haben einen riesen Architekturkongress gemacht, eigentlich über die Zukunft dieses Geländes. Da waren, glaube ich, nicht besonders viele Schlossfreunde dabei. Es war schon eine sehr große, sehr publikumsreiche, sehr, sehr medienbeachtete Aktion. Und auch in Berlin hat sich das sehr stark eingeschrieben als Ereignis damals.
Amelie Däufleheit hat mehrere Jahre lang für Kultur im früheren Palast der Republik gesorgt. Und man hört raus, das Programm hätte durchaus wahrscheinlich noch für mehrere Jahrzehnte gereicht. Heute ist sie Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und dann kam ja der endgültige Abriss, der begann am 6. Februar 2006, aber es hat eine heftige Debatte um die Zukunft dieses Orts gegeben. Die einen wollten das Stadtschloss wieder aufbauen und die anderen wollten einen kompletten Neubau. Was waren denn so die Argumente der beiden Seiten?
Naja, wenn man es etwas vereinfacht und grob sagt, dann sagten die einen, das Stadtschloss muss aufgebaut werden, weil es Teil der deutschen oder preußischen Geschichte ist. Und die anderen, der Palast der Republik ist Teil der DDR-Geschichte und somit eben auch Teil der deutschen Geschichte. Und dann gab es natürlich noch den Umweltaspekt. Einerseits musste der Palast wegen Asbestbelastung vom Boden bis zur Decke ausgekratzt werden. Das war sicher sehr teuer und sehr kompliziert. Das wäre natürlich nachhaltiger und umweltfreundlicher gewesen als der Abriss. Und manche meinten, man hätte die Hülle des Palastes in einen Neubau integrieren können.
Jetzt steht heute das Humboldt-Forum an dieser Stelle. Und so große und imposante Bauten wie dieses Humboldt-Forum sind, das ist ja auch immer ein Ausdruck eines politisch-historischen Bewusstseins, wie es ja auch damals der Palast der Republik schon war. Was sagt denn dieser Bau heute über uns und über das geschichtliche Bewusstsein der Deutschen oder sagen wir zumindest seiner parlamentarischen Vertreter aus?
Ja, das muss man wahrscheinlich trennen, denn die Entscheidung für den Abriss und für den Neubau, die ist in drei Legislaturperioden in unterschiedlichen Zusammensetzungen des Parlaments mit jeweils großen Mehrheiten beschlossen worden. Und dennoch gab es viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht damit einverstanden waren. Die Bundesrepublik stellt sich damit in ein Kontinuum mit dem Kaiserreich von 1871, also mit Preußens Glanz und Gloria und mit dem damit verbundenen christlichen Unterwerfungsanspruch. Ich zitiere jetzt mal aus der Kuppel des Gebäudes, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. So steht es auf der Kuppel des Humboldt-Forums im Jahr 2023. Da kommt, zumal in Berlin natürlich, Widerspruch auf.
Also es gab immer alles andere als Einigkeit darüber, was dort an dieser Stelle in Berlin passieren sollte. Dr. Judith Prokaski ist Kuratorin des heutigen Humboldt-Forums und hat all diese Debatten von damals bis heute verfolgt. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Wie ist diese Entscheidung gefallen für das heutige Humboldt-Forum damals?
Das ging in den 1990er Jahren los, nach der Schließung des Palasts und der sogenannten Wiedervereinigung. Und da waren so viele Stimmen und so konträr. Und wenn man heute sagt, das war Wessis gegen Ossis und dann nochmal zurückguckt, dann kann man sehen, wow, es war viel komplizierter. Und da waren sowohl Wessis für und gegen, als auch Ossis für und gegen den Palast der Republik oder für und gegen das Humboldt-Forum. Ich habe damals noch woanders gelebt. Ich bin vor 20 Jahren nach Berlin gekommen. Da waren viele Messen schon gelesen. Da war der Palast der Republik schon Ruine. Das hat auch Tatsachen geschaffen. Das hat natürlich eine Riesenrolle gespielt, dass es dann diese Zwischenpalastnutzung gab, die bei ganz vielen Berlinerinnen und Berlinern heute noch total präsent ist. Also diese Kulturnutzung in der Ruine des Palast der Republik.
Ja, haben wir gerade drüber gesprochen.
Oben groß mit den Buchstaben Zweifel und innen drin, also wirklich tolle Aktionen und so. Das ist einfach bei jüngeren Menschen noch total im Gedächtnis und hat den Palast auch nochmal als ein ganz neues Gedankengebäude entstehen lassen, nämlich nach der DDR-Geschichte eine Bundesrepublik-Geschichte, die der Palast seitdem hat. Also der stand ja in der Bundesrepublik genauso lang oder sogar noch länger als in der DDR, das vergessen ja viele. Dass das ein Gebäude ist, das bei vielen Menschen so klack die Assoziation auslöst, ah ja, DDR und Unrechtsregime. Und gleichzeitig war das ja ein Bau, der sowohl 1989-90 in der Friedlichen Revolution eine wichtige Rolle gespielt hat, als auch eben danach noch ein ganz wichtiges Leben in der Bundesrepublik hatte, wo viele Kulturmenschen sich auch total mit dem Haus identifiziert haben und sich verwirklicht haben und dem nochmal ein neues Leben geschenkt haben.
Aber Judith, ist denn vom alten Palast der Republik, also von, ich sag jetzt mal Erichs Lampenladen, dieser Begriff ist heute schon mehrfach gefallen, ist davon noch was erhalten geblieben?
Ja, gute Frage. Wir hatten eine kleine Forschung in Auftrag gegeben von der Stiftung Humboldt-Forum letztes Jahr, die dem auch nochmal nachgegangen ist. Was ist auch mit den Sachen passiert? Wie sind die verkauft, verscherbelt worden? Wo sind die eingelagert? Wo liegen die? Die Stiftung Humboldt-Forum hat sich jetzt tatsächlich eine eigene kleine Sammlung angelegt. Wir haben selber eine Sammlung mit vielen Beständen aus dem Palast der Republik. Vieles davon zeigen wir auch im Humboldt-Forum. Und gleichzeitig, klar, der Palast ist abgerissen, der ist weg. Also wenn man heute dahin geht, wo der mal stand, dann steht da jetzt das Humboldt-Forum und das sieht aus wie ein Schloss. Und jetzt als Gebäude in vielen anderen Städten stehen die Kulturpaläste ja noch, in Warschau zum Beispiel oder in Sofia, der übrigens wirklich wie eine kleine Schwester vom Berliner Palast aussieht. Sehr lustig, wir waren da letztes Jahr als Team zu Besuch. Was da ist, ist die Wanne. Also wir sind in Berlin ja auf Sand gebaut. Das ist alles Schlamm und Matsche. Und wenn man hier baut, kommt alles in Bewegung. Und deshalb war es eine kluge Entscheidung, die Fundamentierung des Palasts im Boden drin zu lassen. Also in der Museumsinsel, wenn man jetzt mit der U5 fährt, der neuen U-Bahn-Linie, dann fährt man sozusagen unterm Palast drunter her. Ne? Also die Fundamente sind da am Boden. Und natürlich auch die Zeitkapsel. Ne? Also bei der Grundsteinlegung wird ja traditionellerweise immer so eine Zeitkapsel auch eingelassen mit einer Tageszeitung, mit Münzen, mit irgendwelchen Erinnerungsstücken. Das ist alles noch im Boden. Wenn die Archäologen in ein paar Jahren dann, wenn das Humboldt-Forum mal Ruine ist, da nochmal graben, dann finden die auch die Zeitkapsel vom Palast der Republik.
Also steht das heutige Humboldt-Forum sozusagen auf den Fundamenten des Palasts der Republik.
Das hast du schön gesagt.
Ja. Es sind ja auch Teile, habe ich gelesen, des Palasts der Republik tatsächlich bis nach Dubai verkauft worden, ne?
Ja, man kann sagen, es gibt ein Afterlife, es gibt ein Nachleben des Palasts, auch in dem Teile des Palasts eingeschmolzen, wiederverwendet wurden. Fürs Burj Khalifa, also das höchste Gebäude der Welt, wurde teilweise Stahl aus dem Palast verbaut. Ebenso für Motorblöcke des Golf in den VW-Werken in Salzgitter und Polen.
Ja, das finde ich tatsächlich interessant, dass möglicherweise Menschen rumfahren in Deutschland oder vielleicht auch anderswo mit ein bisschen Palast der Republik in ihrem Motor, wahrscheinlich ohne das zu wissen, ne?
Ja. Da bekommt der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus nochmal einen ganz anderen Dreh. Und sehr schön eben auch dieses Projekt mit den Granitplatten der Eingangstreppe, die im Tempelhofer Flugfeld als Skaterbahn zu einem neuen Leben kamen. Also es gibt da eben an ganz vielen Stellen noch irgendwo, ohne dass die Leute das merken, lebt er weiter.
Ja, er hat noch Verwendung gefunden. Wenn du so durchgehst durch das neue Humboldt-Forum jetzt, was würdest du denn sagen? Welcher Geist weht da so durch? Ist das Kaiserreich oder ist das Bundesrepublik?
Ja, Kurt Tucholsky hat ja gespottet nach der Revolution 1918, als der Kaiser vertrieben war, dass im Schloss immer noch der monarchische Geist weht. Und jetzt ist das Schloss wiedergebaut worden. Und welcher Geist weht jetzt hier in den Gängen? Ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung, je nachdem, wer gerade durch die Gänge geht. Mhm. Das ist ein Bau, der ist für mich ganz typisch Bundesrepublik und für mich auch, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, Bundesrepublik der 1990er Jahre, wo die Idee entstanden ist. Also nach dem Motto, jetzt haben wir die Zeiten der Kriege überwunden, wir haben den Kalten Krieg überwunden und so eine Utopie, so eine Hoffnung, so jetzt, wir haben es geschafft und jetzt kommt sozusagen das Gute und das Richtige wieder in die Welt. Und das ist schon eine Idee, die ist einfach schon älter. Und da sehe ich die Wurzeln. Das ist schon sehr typisch alte Bundesrepublik. Und das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Und jetzt schauen wir, was wir draus machen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also ich weiß ja, dass wir waren ja selber auch schon mal da von einer Stunde History und haben eine Live-History aufgezeichnet über die Märzrevolution 1848 in Berlin. Aber was sind denn sonst noch so die Aufgaben des Humboldt-Forums heute? Was findet da statt bei euch?
Wir haben verschiedene Player unter einem Dach. Wir nennen das Akteure. Wir haben die Humboldt-Universität, wir haben die Staatlichen Museen zu Berlin, wir haben das Stadtmuseum Berlin, wir haben die Stiftung Humboldt-Forum. Wir sind da eine große WG unter einem Dach und haben auch unterschiedliche Ideen, was wir da machen wollen und raufen uns immer wieder zusammen, um das zu machen, was uns ein Anliegen ist, mehr zu sein als Museum, tatsächlich auch ein Ort zu sein mit spannenden Veranstaltungen, mit Konzerten, mit Lesungen, mit Filmreihen, mit Diskussionsrunden. Also es ist schon die Idee, jetzt auch das sehr ernst zu nehmen, was wir da für ein Gebäude haben, wie wir damit umgehen, dass wir ein Gebäude haben, das eine Kuppel und ein Kreuz obendrauf hat. Was macht es mit uns? Dass wir an einem Ort sind, wo Sammlungen ausgestellt werden, die viele, viele, viele Objekte haben, die aus kolonialen Zusammenhängen kommen. Wie wollen wir damit umgehen? Was macht das mit uns? Wie können wir da irgendwie einen Zugang finden, der sich für alle oder zumindest für viele richtig anfühlt? Also wir haben da schon ein Erbe übernommen mit diesem Humboldt-Forum, das nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern das sind eben Entscheidungen, die viel früher durch ganz andere Menschen getroffen wurden. Und gleichzeitig ist es jetzt unser Job, damit auf eine gute Weise umzugehen. Das ist eben manchmal eine Herausforderung. Mhm.
Dr. Judith Prokaski war das. Sie ist Kuratorin des Humboldt-Forums. Das steht da, wo früher das Berliner Stadtschloss und der Palast der Republik standen. Danke fürs Gespräch.
Es war mir eine Freude.
Matthias, wir haben viele Argumente gehört, die für einen Neubau, wie er gemacht wurde, sprechen. Aber es gibt eben auch doch viele Menschen, die sagen, wir brauchen keine in Stein gehauene preußische Protzerei mitten in der Stadt in Berlin. Es stimmt ja auch irgendwie beides, ne?
Ja, und ich finde, genau das ist auch die Krux. Das Humboldt-Forum hat Teile der Fassade des alten Stadtschlosses. Und wenn man nur die alte Fassade sieht, dann ist das natürlich preußische Selbstherrlichkeit, heute völlig unpassend, zumal im Stadtzentrum einer modernen deutschen Hauptstadt. Aber der Rest ist eben modern und überhaupt nicht preußisch. Das Innere soll Ort der Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Kunst und Kultur sein. Das soll und ist ja auch ein lebendiger Ort der Moderne, mit Theater und Film, mit Ausstellung und Diskussionen. Jedenfalls ist so der Anspruch und den finde ich gerade in unserer deutschen Hauptstadt sehr gut.
Ja, und wir sind ja auch hin und wieder zu Gast im Humboldt-Forum mit einer Stunde History. Vor 50 Jahren wurde der Grundstein gelegt für den Palast der Republik. Da haben wir jetzt sehr lange darüber gesprochen und nächste Woche gibt es eine besondere History. Wir waren nämlich zu Gast beim Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks. Die Folge haben wir vor Publikum aufgezeichnet in Nürnberg und das Thema ist der versuchte Hitlerputsch vor 100 Jahren.
Tja, und bald könnt ihr uns schon wiedersehen, am 2. November in Ilmenau und am 22. November in Sondershausen. Wir reden über die Insulaner und über den Tod Karls des Großen. Habt Lust, kommt vorbei, wir freuen uns.
Ja, anmeldung.deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.